Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Und ich sag euch, das Internet ist nicht kaputt. Und heute hört ihr bei Trackback ein bisschen was zu einem Journalistennotruf, zu smarten Geräten und Häusern. Und außerdem wollen wir auch nochmal uns mit Selfies beschäftigen, also mit den Selbstporträts, die ihr so macht und ins Netz reinstellt. Und das alles gibt's also die nächsten 2 Stunden hier bei Trackback. Bleibt dran. Ja, also wenn ich ehrlich bin, weder Weihnachten noch Silvester waren ja eigentlich sonderlich winterlich, aber ich sag euch eins, die Nummer, die ist noch nicht durch. Die kalten Tage, die kommen ganz bestimmt noch und ihr solltet euch jetzt schon mal den passenden Soundtrack dafür zulegen, denn das braucht man auf jeden Fall, wenn es dann doch nochmal zu eingeschneiten Sonntagen kommt, so mit warmem Tee und so weiter und so fort. Und dazu gibt's auch einen prima Sampler von dem Free Music Archive. Wintermusik unter CC-Lizenz, denn bei Trackback hört ihr ja jede Woche auch Musik aus dem Netz, die euch kostenlos runterladen könnt, wie also auch den Sad Love Songs from Someone Else Song von Littlefoot. Der ist nämlich auf diesem wunderbaren winterlichen Sampler drauf. Littlefoot, Sad Love Song from Someone Else. Das ist Netzmusik, das heißt, ihr könnt euch die kostenlos runterladen aus dem Netz und die Links dazu bekommt ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Im Internet surfen und nach Linktipps für euch gucken, das ist eine super Sache zum Prokrastinieren. Aber Wayne Schlegel hat diesbezüglich noch viel, 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 viel mehr Ideen.
Man könnte ja mal wieder was kochen. Ach, die Wäsche müsste ja auch noch mal gewaschen werden. Und was passiert eigentlich gerade auf Facebook? Wenn der Uni-Stoff trocken und langweilig ist, fallen euch während der Lernphase tausende bessere Beschäftigungen ein. Die Uni Düsseldorf hat für die Studenten des Studiengangs Informationswissenschaft und Sprachtechnologie ein Computerspiel entwickelt, das zusätzlich zu den regulären Vorlesungen zum Lernen genutzt werden kann, berichtet die FAZ online. Und siehe da, die Studenten mit dem Spiel besser ab. Wir stellen Fotos von uns ins Netz, teilen unseren Standort und posten auf unsere Pinnwand, dass wir krank oder traurig sind. Was ist eigentlich noch privat? Und ist es überhaupt noch wichtig, seine Privatsphäre zu schützen? Darüber macht sich Medienunternehmer Christoph Kappes Gedanken und kommt zu dem Schluss, dass Privatheit nicht verschwindet, nur weil wir beispielsweise freiwillig Fotos von uns posten. Die Idee der Privatheit ist es, uns vor Diskriminierung und Bedrohung zu schützen. Daran hat sich nichts geändert. Was genau dahinter steckt, könnt ihr in seinem Artikel beim Online-Magazin Berliner Gazette nachlesen. Wenn die USA das ganze Geld, das sie in massenhafte Überwachung gesteckt hat, in die Infrastruktur des Landes investiert hätte, dann wäre Amerika vielleicht tatsächlich sicherer. So ein Argument der amerikanischen Newsseite Salon. Insgesamt findet ihr auf der Seite 10 gute Argumente für eine Diskussion mit Überwachungsapologeten. Bitte bookmarken. Facebook ist tot. Diese Meldung geistert nun schon seit Monaten immer wieder durch die Medien. Gerade die jungen Nutzer laufen angeblich dem sozialen Netzwerk weg. Allerdings beziehen sich die Zahlen auf den amerikanischen Markt. Das inoffizielle deutsche Facebook-Blog All Facebook hat sich deshalb die Mühe gemacht, mal zu schauen, wie das bei uns aussieht. Und siehe da, Facebook wächst. Bei den älteren Leuten zwar stärker als bei Jungen, aber von den Jungen sind ja auch schon mehr da. Wir sind gespannt, ob Facebook nun ein Teenager bleibt, ein Opa wird oder doch tot ist. Es bleibt spannend. Werden wir im Social Web eigentlich immer fieser zueinander? Diese Frage hat sich das Wochenmagazin Werben und Verkaufen auf seiner Website von dem Mainzer Medienpsychologen Leonhard Reinicke beantworten lassen. Der kommt zu dem Schluss, dass das Kommentieren vor allem der eigenen Identitätsfindung dient und es sich im Schutz der Anonymität leichter messen lässt. Ob wir dabei in den letzten Jahren immer hemmungsloser geworden sind, das erfahrt ihr im Artikel auf Werben und Verkaufen. Ziemlich hemmungslos sind auch einige Nutzer, wenn es um Selfies geht. Klar, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal ein Selbstporträt geschossen und es danach ins Internet gestellt. Allerdings gibt es Leute, die machen für eure Lacher und Likes so einiges. Wenn man zum Beispiel eine Matratze vor dem Badezimmerspiegel stellt und Kissen, Decke und Kuscheltier so um sich herum drapiert, als würde man im Stehen schlafen, dann hat man es zu Recht unter die 24 lustigsten Selfies ever auf der Seite Pleated Jeans geschafft.
Um die Selfies geht's ja auch in der nächsten halben Stunde. Wir lassen uns mal von der Medienwissenschaftlerin das Phänomen etwas genauer erklären, warum wir also da so drauf abfahren, einfach mal uns selber zu fotografieren und das Ganze ins Netz zu stellen. Aber solange ihr noch nichts über die Selfies hören könnt, könnt ihr euch sie zumindest nochmal anschauen, denn alle Linktipps, die findet ihr nochmal in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Kurz vor Weihnachten gab es große Proteste in Hamburg gegen die Schließung eines linksautonomen Kulturzentrums, Rote Flora heißt es. Und dabei kam es zu Ausschreitungen, wo also auch die Polizei und Polizeieinrichtungen angegriffen worden sind. Und deswegen gab es bis noch vor wenigen Tagen sogenannte Gefahrengebiete in Hamburg, wo also die Polizei verstärkt aufgetreten ist und auch scheinbar wahllos verdächtige Menschen kontrolliert hat, unter anderem eben in Altona, St. Pauli und auch an der Sternschanze. Und an diesen ganzen Kontrollen gab es viel Kritik, genauso aber natürlich auch von der anderen Seite. Sehr, sehr bewegte Tage in Hamburg und nicht immer konnte natürlich ein Journalist vor Ort sein, um darüber zu berichten, was da eigentlich gerade alles passiert. Da hat sich das Hamburger Online-Nachrichtenmagazin HH mittendrin gedacht. Dafür produzieren wir jetzt mal eine App und die heißt Call a Journalist und damit kann man sich den Journalisten einfach quasi an den Ort des Geschehens holen. Über diese Idee, die tatsächlich sehr, sehr spannend ist, möchte ich jetzt mit Marco Maas sprechen, der hinter dieser ganzen App steckt. Hallo Marco.
Hallo.
Wie funktioniert denn diese Call-a-Journalist-App genau?
Also, ich möchte noch ein bisschen sagen, es waren noch mehr Leute daran beteiligt, nicht nur ich, sondern auch Markus Gottschall und Lukas Bischoff und so. Was die Sache macht, ist einfach im Grunde genommen eine Website, die man von seinem Handy aufruft. Und da wird man gefragt, dürfen wir deine Ortsinformationen bekommen? Und wenn der User einwilligt, kann er einen Journalisten genau an den Ort rufen, wo er gerade ist. Wenn er denkt, dass er jetzt gerade in der Kontrolle ist, dass die Polizei irgendwo kesselt, sodass ein Journalist dann schnell hinkommen kann und sich ein Bild vom Geschehen machen kann und darüber dann objektiv berichten kann. Denn das Problem in Hamburg war, die Polizei hat ihre Agenda, die Demonstranten haben eine andere Agenda. Und was wir da brauchten, waren neutrale Vermittler, also sprich die Kollegen von Hamburg mittendrin, die dann eben dahin gefahren sind.
Wie wurde denn Call a Journalist von euren Lesern angenommen? Also gab es tatsächlich einige Einsätze von euch durch diese App?
Ja, die Kollegen hatten das mehrfach, dass sie bei der einen Demonstration mit dabei waren. Dann hat jemand anders von woanders gemeldet. Also die Demonstration war vor der Davidwache, eine Polizeistation, bei der es in diesen ganzen Debatten ganz häufig auch ging. Und jemand anders hat gesagt, hier ungefähr einen Kilometer entfernt wird gerade eine Sitzblockade aufgelöst. Will nicht jemand von euch noch schnell noch kommen? Und dann haben sich die Kollegen aufgeteilt und sind dann dorthin gefahren.
Nun sind ja die Gefahrengebiete in Hamburg wieder aufgehoben worden und ich war dann auch auf eurer Seite drauf und habe festgestellt, okay, im Moment nutzt ihr diese App gerade nicht. Wird es trotzdem so sein, dass ihr in Zukunft also auch für andere Gelegenheiten das nochmal einsetzen werdet?
die soll ein Bestandteil des klassischen Tagesgeschäfts werden, also dass man sowas hat wie Sprechzeiten und Leser können dann einfach sagen, bei mir ist gerade was, also wir werden die App dann noch ein bisschen ausbauen, sodass man vielleicht auch nochmal auswählen kann und ein paar Informationen mitgeben kann, was denn jetzt gerade so stört und dann kann ein Chefredakteur sagen, pass mal auf, du gehst dahin und du gehst an den Ort und wir gucken mal, was da ist. Oder man ruft einfach mal an denjenigen, der vielleicht seine Telefonnummer mit übermittelt hat.
Okay, weil bislang ist es nur so, es gibt tatsächlich nur den Standort und man weiß nicht, was einen dort erwartet.
Genau, das war jetzt aufgrund der kurzen Entwicklungszeit und der Proteste da irgendwie, das war die Begründung dafür.
Dann wusste man ja auch quasi schon, worum es geht.
Genau.
Genau. Wäre das nicht vielleicht auch ein Zukunftsmodell für andere Journalisten beziehungsweise andere Blätter, Zeitungen, auch das Radio, was auch immer, die wirklich schnell am Geschehen dran sein wollen?
Absolut, also speziell denke ich mal für regionale Gebiete, die nicht so groß sind, also ein Stadtsender kann das besser benutzen als irgendjemand auf dem platten Land mit großer regionaler Verbreitung, aber so für jede Stadt, für Berlin, für Hamburg, Hannover, Großstädte allgemein, dafür wäre das, glaube ich, ein wertvolles Ergänzungsmittel für die tägliche Arbeit, die man sonst so hat, weil viele Journalisten arbeiten ja einfach nur Pressemitteilungen ab und gehen von einem Pressetermin zum nächsten und hier hätte man die Chance tatsächlich mal von den Leuten zu hören, was sie wirklich bewegt und dahin zu fahren, wo wirklich was passiert.
Das wäre ja so ein bisschen die Verschmelzung eigentlich von Bürgerjournalismus und professionellem Journalismus in dem Sinne.
Korrekt, das ist die Idee dahinter.
Gibt es denn andere Leute, die euch schon angefragt haben, vielleicht aus anderen Gebieten Deutschlands und gesagt haben so, boah, das ist eine coole Idee, könnt ihr uns dann nicht mal helfen, sowas auch irgendwie zu entwickeln?
Die erste Anfrage haben wir gerade aus der Gegend um Köln herum und da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, weil natürlich, wenn man so eine App mal gezeigt bekommt, weckt das ganz schnell Begehrlichkeiten, die wollen diese Funktionalität, die wollen Videos hochladen, Bilder hochladen und so weiter und so fort und da müssen wir mal gucken, weil derzeit ist ein absolutes Freizeitprojekt, noch komplett ohne Geld, wir müssen mal schauen, ob wir uns das und in welcher Geschwindigkeit wir da jetzt weitermachen können.
Ich bin auch gespannt, ob wir vielleicht dann in Berlin und Brandenburg hier auch bald eine Call-a-Journalist-App haben. Das wird sich jetzt zeigen. Genau. Aber schön, dass ihr auf jeden Fall das weiter nutzen wollt und auch weiter mit der Call-a-Journalist-App arbeiten wollt. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr natürlich nochmal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da gibt's dann nämlich auch einen Link und dann könnt ihr euch diese App und mittendrin, also Hamburg mittendrin, auch nochmal anschauen. Marco, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Viel Erfolg.
Danke.
Ciao.
Remember when time stood still and every wish was fulfilled? Now the sun has turned to rain and now the laughter has turned to pain. Dark.
kennt ihr Jason Brock? Das war so ein Typ, der mal beim amerikanischen Castingshow X-Factor mitgemacht hat. Aber, da gibt's noch einen anderen Künstler, einen Creative Commons Künstler, der genauso heißt, den habt ihr auch gerade eben gehört, Jason Brock. Und den findet irgendwie keine Sau mehr im Netz, weil eben dieser Castingshow Jason ihn die Frontpage bei Google gekostet hat. Deswegen machen wir aber jetzt Werbung hier bei Trackback für ihn, für den Creative Commons Jason sozusagen, denn uns gefällt er noch deutlich besser als der andere Jason Brock. Wenn es euch auch gefallen hat, dann könnte man ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, denn da gibt es auch den Link, den Download-Link zu diesem Song When You Go Away. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal irgendwann ein Foto von euch gemacht, von euch selbst und das ins Internet gestellt. Das Ganze nennt man dann ein Selfie. Und gerade im Moment findet die Selfie-Olympiade statt. Da geht's also darum, ich glaube, es erklärt sich fast von selbst, wer das geilste, tollste, lustigste Selfie von sich selber machen kann. Und unter diesem Hashtag Selfie Olympics posten also gerade Leute fleißig auf Twitter wirklich unfassbar lustige Selfies. Ich habe euch auch nochmal im Blog zur Sendung trackback.fritz.de den Link dazu reingepackt, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig anzusehen. Aber ich finde, wenn man sich das so anguckt, da drängt sich immer so ein bisschen die Frage auf, wo kommt denn das mit den Selfies eigentlich her? Wie kann man diesen ganzen Trend dann irgendwie erklären? Das wollte ich wissen von der Medienwissenschaftlerin Ulla Autenried, die sich nämlich schon etwas länger und wissenschaftlich mit den Selfies beschäftigt und habe ihr also genau diese Frage gestellt, wie man dann diesen Trend zum online geposteten Selbstporträt erklären kann.
Ich glaube, der Trend ist schon viel, viel älter. Also wir haben uns ja schon länger mit dem Thema Jugendfotografie und Fotografie im Social Web beschäftigt, genau seit 2008. Und schon da haben wir gesehen, dass gerade bei jungen Jugendlichen Selbstporträts sehr, sehr häufig vorkommen.
Man hört ja ganz gerne mal vor allen Dingen von, ich sag mal, etwas älteren Leuten gerne den Vorwurf, das wäre eine totale arrogante Form der Selbstdarstellung. Wie siehst du das?
Es gibt natürlich immer sowas wie einen Generationenkonflikt, was den Gebrauch von Medien, neuen Medien angeht. Ich glaube, was man beachten muss, ist ja diese Tendenz, sich selbst abzubilden, ist ja in dem Sinn nicht neu. Also Selbstporträts sind in dem Sinn nichts Neues und auch sich selbst auf Fotos zu präsentieren ist nichts Neues. Was neu ist, ist, dass eben dieses Selbstporträt so massenhaft kommuniziert wird, also tatsächlich auch als Kommunikationsmedium verwendet wird und eben auch online gestellt wird, das heißt damit einer relativ breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Dadurch ist es einfach auch sichtbarer.
Schafft man sich da mit diesen Selfies eine andere Online-Identität? Ich würde behaupten, es sind ja schon in aller Regel auch sehr inszenierte Bilder.
Man muss sich hier natürlich fragen, wann inszenieren wir uns denn nicht? Wie wäre es denn möglich, ein uninszeniertes Foto zu machen? Oder was ist in dem Sinn ein nicht inszeniertes Verhalten? Also ich glaube, auch im Alltag inszeniert man sich ja wirklich kontinuierlich. Es ist ja geradezu eine Notwendigkeit, sich selbst irgendwie ja kommunikativ mit anderen präsentieren. Und das kann man natürlich sagen, es gibt so eine Art Steigerung dieser Inszenierung, so eine Art Theatralisierung der eigenen Selbstdarstellung. Aber gerade im Selfie ist dann natürlich auch so eine gewisse Limitation. Weil dadurch, dass ich mein Gesicht so in den Vordergrund stelle und mich als Körper, als Erscheinung, gibt es ja auch schon eine ganz starke Limitierung der Inszenierung. Ich kann mich zwar vor alle möglichen Hintergründe stellen und ich kann versuchen, möglichst gut auszusehen, aber mein Gesicht bleibt im ersten Moment mein Gesicht. Und diese Selfies werden ja oft in einem relativ engen sozialen Umfeld präsentiert. Das heißt, wenn ich die auf mein Facebook-Profil stelle oder selbst noch auf meinen Twitter-Account wahrnehmen, tun das ja vor allen Dingen Personen auch, die mit mir auch offline irgendwie im Kontakt stehen. Das heißt, sie können relativ genau einschätzen, wie stark der Inszenierungsgrad ist.
Was?
Also habe ich mich überinszeniert oder nicht? Und entsprechend, also gerade bei Jugendlichen kann man das dann gut beobachten, ist natürlich dann auch das Feedback. Das heißt, durch dieses Peer-Review-System bin ich relativ stark limitiert in der Art und Weise, wie stark ich mich inszenieren kann.
Ist das denn so, dass wir diese Selfies posten, weil wir uns darauf eine Reaktion wünschen, beziehungsweise wünschen wir uns eine ganz spezielle Reaktion darauf?
Na, natürlich tritt man irgendwie mit anderen in Kontakt, um auch Feedback zu erhalten. Das ist nachvollziehbar. Und wie man einfach häufig beobachten kann, aus der eigenen Erfahrung vielleicht heraus auch, wenn ich Fotos von mir online stelle, bekomme ich mehr Feedback, als wenn ich einen Blumenstrauß fotografiere. Ja, das schafft einfach mehr emotionale Verbundenheit. Insofern ist ein Selfie auch ein Angebot, um miteinander in Kontakt zu treten. Und natürlich erhofft man sich tendenziell positives Feedback. Gerade Jugendliche, jüngere User, die so am Anfang der Pubertät sind, in der Pubertät sind, da geht es ja auch stark um sowas wie Identitätsaushandlung, herausfinden, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, wie wirke ich auf mein Umfeld. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, positives Feedback irgendwie zu erlangen. Das heißt, dieses Peer-Review-System ist da ganz, ganz wichtig. Ich bekomme positives Feedback von meinen Freunden und ich gebe aber auch in so einem Reziprozitätsmoment positives Feedback den anderen.
Wir sind also alle völlig verrückt nach Selfies, weil es auch eine Einladung ist, mal mit anderen in Kontakt zu treten. Und so ein Foto, das lädt nun mal einfach mehr dazu ein, als irgendwie so ein ganz normaler, schnöder Post. Und mutig ist es halt eben auch noch, weil es ziemlich persönlich ist. Also, ich rate euch weiter mit den Selfies. Ihr könnt mir auch gerne eins twittern an @radiotrackback. Das ist unser Twitter-Profil.
I'm a lonely man. I'm a lonely man. I'm a lonely man.
Also nach diesem Song bestehen wirklich überhaupt keine Zweifel mehr. Görkem Hahn ist einsam. Wirklich einsam. Er hat es jetzt oft genug gesagt. In diesem schönen, leichten, elektronischen R&B-Song Lonely Man heißt er natürlich auch. Und klar, dass dabei Panda Records aus Italien wieder mal ihre Finger mit im Spiel hatten. Wir hoffen, es gibt bald noch ein bisschen mehr Musik von dem gerade mal 23-jährigen Songwriter, Musiker und DJ aus Ankara, dem Görkem Hahn. Denn was man so bislang auf seiner Soundcloud-Page sehen und hören kann, das verspricht auf jeden Fall Fall noch ganz, ganz groß zu werden. Und wenn es euch auch gefallen hat, könnt ihr mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, denn da haben wir euch die Soundcloud-Page von Görgem Hahn verlinkt.
Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Guten Abend und ich freue mich nach wie vor sehr, wenn ihr mal auf unser Twitter-Profil geht, @radiotrackback, und dann mir vielleicht mal so ein kleines Selfie posten würdet. Die Technik- und Next-Experten haben ja diese Woche wieder wild spekuliert, denn Google hat für 3,2 Milliarden Dollar Nest Labs gekauft. Das ist eine Firma, die teure Thermostate in den USA verkauft. Und dann denkt man sich so, hä, Google und Heizung, das passt ja jetzt auf den ersten Blick irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber auf den zweiten schon. Das sagt zumindest Fritz-Reporter Dennis Kogel. Also Dennis, was will Google zur Hölle mit den Thermostaten?
Google möchte Nest, weil Nest, die Firma, die machen ein smarte Thermostate und Rauchmelder. Das sind vernetzte, programmierbare Luxusgeräte, die dann automatisch die Temperatur im Raum regeln, je nachdem, wie viele Menschen da drin sind, wie die Luftfeuchtigkeit ist, wie die Stimmung der Nutzer ist und so weiter.
Und was ist jetzt aber Google daran wichtig?
Man fragt das nochmal.
Und was ist für Google daran wichtig?
Ja, das Spannende daran ist gar nicht der Thermostat selbst, sondern die Technik dahinter. Nest ist für Google wichtig, weil es eine der spannenderen Firmen ist, die das Internet der Dinge voranbringen will. Und das ist so eine Zukunftsvision, in der jedes Gerät zu Hause ans Netz angeschlossen ist und die Informationen von allen anderen Geräten nutzt und Informationen aus dem Internet zieht, um den Nutzern ein besseres Wohnen zu ermöglichen.
Das klingt natürlich total super und voll toll, aber wenn man mal so im Internet sich ein bisschen rumtreibt, merkt man relativ schnell, da gibt es auch Kritik am Kauf.
Richtig, es gibt bereits Bedenken und Kritiker sagen, Google würde damit quasi über die Nest-Technologie in das Zuhause reinschauen können und der Konzern könnte damit, wenn die Technologie jetzt verbreitet genug ist, sehen, wie die Menschen genau wohnen.
Boah, das wäre ganz schön gruselig, oder?
Das ist so ein bisschen gruselig und die Nest-Gründer, die haben schon sofort so ein Statement rausgegeben von wegen, nee, die Daten bleiben bei Nest, an Google geht das nicht, aber und das darf man halt einfach nicht vergessen. Eigentlich hat Google doch bereits genug Daten. Sie haben Google Mail, sie haben Android-Handy, sie haben Motorola-Smartphones. Und das ist eigentlich genug, um Privatsphäre unmöglich zu machen. Das hat ja auch die NSA-Affäre gezeigt. Und was ich halt glaube, ist, dass Google damit eher in verschiedene Zukunftsmärkte investiert. Letztes Jahr hat Google 18 Unternehmen gekauft. Darunter zum Beispiel den Militärroboterhersteller Boston Dynamics. Und die Thermostate sind halt eher so ein kleiner Baustein in der Zukunftsstrategie der Firma.
Sie wollen sozusagen mitmischen bei der smarten, intelligenten Welt.
Genau.
Nest ist also nicht einfach nur irgendwie ein Thermostathersteller, sondern ein Baustein in Googles Zukunftsvision vom Internet der Dinge. Wir wagen auch gleich mal einen Blick in die Zukunft, wie so ein Internet der Dinge aussehen kann, in dem es nur noch schlaue Geräte gibt, und werden mal schauen, wie nämlich unsere Häuser und Wohnungen, die Smart Homes, in Zukunft aussehen könnten. Alles das gleich bei Trackback.
Yo, it ain't a thing for me to ignite and climax your impulse. For that classic raw head, not in track, that's lacking in most. Least of these days, I'll be beast of these days. Treat your doubters like my seat, your haters need to behave. And we split it three ways, me, K, Boo, and RM. Shake your tree house down, give you a real problem. Straight menace on the mic, spitting shit you might not like. But in the biggest scheme, this what need to be up in that light. And you know I'm right in your heart of hearts. And Deadly Combo's all about ripping these tracks apart. So don't act like y'all forgot that we be doing the damn thing. Collabing with these cats who be doing the damn thing. And I dare y'all to say we ain't bringing that shit back. Banging on your grill, leave your whole face get wrapped. You know that I'm chill, cool like an ice cold six pack. But I know Femme who know how to make this whole shit pitch black. We could do this easy or three the hard way. Cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play. We could do this easy or three the hard way. Cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play.
Out. To every man, any man alike, we could dance like the devil on the pale moonlight. Not ready or willing, not even able to back and forth like cradles. Trust that this can end fatal. Tell your knights in shining armor to save you before you can't return with your pride those can't relate to. I think ahead of my time as thoughts break through, and I ain't talking about setting meetings around tables.
I meditate, let's get it straight. Habituate with clear process of thoughts. I self-situate, generate from the source. My force integrates. Hate is on my shoulders. I brush them off, get rid of flakes. Brutally brutalized, brothers disguised as a wolf in wolf's clothing. Better open your eyes. Just one line from the hook can have you twitching. Back from the depths of hell, we shark fishing.
You can do this easy or three the hard way. Cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play. You can do this easy or three the hard way. Cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play.
Ow. My jungle is more than concrete. They creep, police wanna beat me to sleep. My enemies celebrated, thinking of my defeat. The next day I'm elevated, showing them that I eat. They house, get raided, I skate on swift feet. Take only what I want, cancel at any time. Never seen, but the windows broke, alarms chime. Wondering who I am, like peeping a strange dime. A sign, not to fuck with a dude in his prime. In line with my spine, so straight the whole way. My niggas call me K, but you can call me great. I don't deal with dumb bitches and give me a hard time. Smoke too much already, like cigarettes or crime. My mind only sees the achievable things. Exercise strategies in the gym with a ring. Plus I stay well fit, for my title is king.
We can do this easy or three the hard way. Cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play. We can do this easy or three the hard way. Cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play. Three the hard way, cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play. We can do this easy or three the hard way, cause a little ruckus or chill and parlay. Start up some trouble, mess up your whole day. It's really up to you on how the situation gon' play. Ow.
Deadly Combo, der Name ist quasi Programm. Vielleicht nicht unbedingt tödlich klingt der Song, aber schon ziemlich, ziemlich düster. Auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung, kriegt er dann auch den Download-Link zu Up to You. Google hat den Thermostathersteller Nest gekauft und das sind nicht irgendwelche Thermostate, sondern das sind smarte, also intelligente Geräte, die am Internet dranhängen und dadurch auch zum Beispiel ferngesteuert werden können. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr solcher Geräte und vielleicht leben wir bald in komplett vernetzten Häusern, wo irgendwie alles am Internet dranhängt. Mit der Professorin der Telematik, Birgit Wilkes, die sich an der Technischen Hochschule Wildau mit intelligentem Wohnen auseinandersetzt, möchte ich genau jetzt darüber sprechen, wie also unser Wohnen und unsere Häuser in Zukunft aussehen werden. Hallo, Frau Wilkes.
Hallo.
Ja, wie intelligent können wir denn heute erstmal schon wohnen? Welche Geräte gehen denn schon alle selbstverständlich mehr oder weniger ins Internet?
Also Intelligenz hat ja nicht unbedingt was mit dem Internet zu tun, sondern wir können schon eine ganze Menge in den Häusern steuern. Wir können unser Licht automatisch an- und ausschalten, wir können ganze Lichtwege schalten, wir können zum Beispiel auch schon sehen, ob jemand stürzt in einer Wohnung, das heißt Sensorik im Fußboden haben. Also da geht schon wahnsinnig viel, aber das muss ja nicht alles mit dem Internet vernetzt sein, sondern es kommt immer darauf an, will ich, dass die Intelligenz nach draußen geht oder kann ich die auch in der Wohnung behalten.
Wie behalte ich denn die Intelligenz in der Wohnung?
Naja, Nest zum Beispiel, das ist ein selbstlernendes System. Das heißt, das lernt, wann jemand die Wohnung oder welchen Raum benutzt und kann dann eben dementsprechend heizen. Und wenn ein Raum nicht beheizt wird, nicht benutzt wird, dann wird er auch erstmal nicht geheizt. Das ist ja im Prinzip ganz, ganz gut. Nun ist die Frage, bei Nest werden alle Daten auf einen Nest-Server geschickt. Das heißt, sie stehen Nest zur Verfügung und Nest steuert. Ich könnte aber auch genauso gut, und da gibt es auch Systeme, die Daten in der Wohnung belassen, dass die gar nicht nach draußen gehen. Und die Systeme können das trotzdem machen.
Das heißt, ich muss gar nicht, wenn ich gerne in einem smarten Haus wohnen wollen würde, mich zum gläsernen Bürger machen. Es gibt da auch Möglichkeiten, wie trotzdem meine Daten bei mir bleiben und trotzdem alle Geräte irgendwie ans Netz angeschlossen sind?
Genau. Also es geht nicht in jedem Fall. Wenn ich von außen steuern will, dann muss ich ins Internet gehen. Also wenn ich zum Beispiel mit einer App mein Haus steuern will, dann muss ich irgendwie von außen rankommen. Aber ich muss nicht alle Daten ins Internet reingeben. Und da kann man also auch sehr darauf achten, wenn man sich so ausstattet oder wenn man sowas in seine Wohnung oder sein Haus einbaut, was man da eigentlich tut. Da kommt es auch immer sehr auf einen selber an.
Nun sind ja die Smart Homes eigentlich noch eine relativ neue Geschichte, auch wenn man da schon ein bisschen länger dran bastelt. Aber es ist ja nicht so, als wenn wir alle schon eben intelligente Häuser hätten. Ist es dann so, dass jetzt zumindest schon von vornherein darüber nachgedacht wird, dass also der Schutz der Privatsphäre von vornherein gegeben ist, dass man also auch schon so entwickelt, dass das alles datenschutzfreundlich ist oder eher nicht so?
Kommt aufs Land an. Also wir haben es ja gerade bei Nest gesehen, zum Beispiel in Amerika, da wird ganz anders damit umgegangen. In Deutschland ist es so, dass tatsächlich sehr darauf geachtet wird, was für Daten gehen nach draußen. Und ich habe selber gerade an so einem System einer intelligenten Heizungsregelung mitgearbeitet und wir waren damit auch hier in Berlin auf der IFA. Und ich habe gemerkt, sehr, sehr viele Leute haben gefragt, ja, wie ist das denn mit den Daten? Also die Leute interessieren sich dafür und da wird auch darauf geachtet, dass hier nicht alle Daten rausgehen. Aber es liegt eben auch an uns, das zu fordern.
Ich glaube, da ist jetzt aber auch eine neue Sensibilität wahrscheinlich entstanden durch die letzten Monate Datenskandal und Überwachung.
Absolut. Also das sah auch schon mal anders aus, dass alle gesagt haben, boah, ich möchte ins Internet mit den Daten. Und das ist wirklich anders geworden im letzten Jahr.
Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben nicht 2014, sondern wir haben 2024. Wie könnte da so ein Haus sein? Wie vernetzt wird es sein? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich denke mal, dass da auf jeden Fall die Häuser, die Wohnungen sicherer werden. Einmal zum Beispiel, dass ich sehe, egal wo ich bin, wer an meiner Tür klingelt. Dass mir das also zum Beispiel aufs Handy gespielt wird. Dass ich dann sagen kann, okay, ich möchte denjenigen, auch wenn ich nicht da bin, reinlassen oder nicht. So ganz praktische Sachen. Ich lasse zum Beispiel immer, ich vergesse immer meine Wäsche in der Waschmaschine. Dass mir meine Geräte sagen, wenn sie fertig sind und mich auch wirklich dran erinnern und auch wirklich sehr intensiv dran erinnern. Also erst aufhören, wenn ich wirklich die Waschmaschine ausgeräumt habe. Oder dass die Wohnungen merken, wenn es mir nicht gut geht. Ja, also wenn ich bestimmte Sachen nicht mehr mache oder mich nicht bewege, dass dann automatisch die Wohnung jemandem Bescheid sagt. Da sind unwahrscheinlich viele Dinge möglich und wichtig ist, dass jeder sich das wirklich aussuchen kann. Das wird es sicherlich in ein paar Jahren geben, was er selber braucht. Also es gibt nicht das intelligente Haus, sondern jeder sucht sich das aus, was er braucht, wo seine Probleme liegen. Das ist wie im Supermarkt, da muss ich auch nicht alles kaufen, was da ist.
Also mir wäre zum Beispiel eine intelligente Kaffeemaschine, eine intelligente Waschmaschine auch sehr wichtig und eine intelligente Heizung, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
Ja, bei vielen Leuten ist es zum Beispiel so, dass die gerne ihre Geräte abgeschaltet haben wollen, wenn sie das Haus verlassen, ganz automatisch, weil sie Angst haben, dass sie das vergessen. Also da will jeder einfach was anderes.
Dann bin ich mal gespannt, wie das also in Zukunft aussehen wird. Ihr könnt euch aber, wenn ihr wollt, jetzt schon mal ein Smart Home anschauen. Und zwar hat das Forschungszentrum der Informatik der Universität Karlsruhe gerade eine rollende Ausstellung eines Smart Homes. Das steht jetzt am kommenden Dienstag und Mittwoch am Alexanderplatz. Da kann man mal vorbeischauen und sich zumindest so ein paar Smart Home Technologien, die es jetzt also schon gibt, mal anschauen. Mehr Infos zu Smart Homes gibt es auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Frau Wilkes, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Schönes Wochenende.
Danke ebenso.
Ciao.
Tschüss.
dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I
Singer-Songwriterin, Gitarristin, Produzentin, Musikliebhaberin, die sehr auf Folk steht und aus L.A. kommend. Ja, und viel mehr weiß man über Tamara Laurel tatsächlich nicht. Das ist alles, was sie ihren Fans so an die Hand gibt. Aber was soll's, ne? Die Musik zählt ja und die kann sich sehr, sehr hören lassen. Wunderschöner Folk-Pop mit so ein bisschen Country-Einschlag. Und die erste Single von ihr hat schon für sehr, sehr viel Wirbel auf Yamendo gesorgt. Und es wäre doch gelacht, wenn sie das jetzt nicht mit ihrer zweiten Single Sweet, die ihr gerade eben gehört habt, nicht auch wieder schaffen würde. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da bekommt ihr natürlich auch wieder einen Download-Link.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch jede Woche einen Blogger vor, beziehungsweise auch seinen Blog natürlich. Und wir suchen uns da nicht irgendwen aus, den wir euch da präsentieren, sondern wir fragen immer den Blogger privat der Vorwoche, was er uns denn empfehlen könnte. Und letzte Woche hatten wir eine Bloggerin privat, das war Claudia Zaltenbach von Dinner um 8. Und die habe ich natürlich auch wieder gefragt, welches Blog dürfen wir denn unbedingt nicht verpassen?
Da finde ich zum Beispiel den Blog von Thorsten Goffin ganz toll. Der heißt Allem Anfang, das ist ein Tumblr-Blog. Und ich finde es wunderschön, dass er so querbeet über Wein, über Kunst, natürlich auch über Essen. Und das ist also ein ganz, ganz lieber Bloggerkollege.
Dann wollen wir doch mal den lieben Bloggerkollegen kennenlernen. Hallo Thorsten.
Wunderschönen guten Abend.
Ich weiß so viel über dich, dass du beruflich nichts mit Kochen zu tun hast. Woher kommt dann dieser doch sehr innige Liebe zwischen euch beiden?
Das hat sich einfach so entwickelt. Es ist mehr oder minder ein Unfall, wenn du so möchtest. Also ich habe mit dem Kochen angefangen am Tag, an dem ich von zu Hause auszog, was ein paar Jährchen her ist, um zu studieren anzufangen. Und das hat sich einfach verselbstständigt. Ich denke, da hat so ein gewisser Drang zum Perfektionismus, zum Dinge ergründen wollen, hat da eine Rolle gespielt und dann nahm das Ding seinen Lauf.
Gibt es ein Gericht, was du noch aus deinen anfänglichen Studententagen bis heute gerne kochst?
Was ich zu wenig mache, was sozusagen lange Zeit war, was mein erstes Showgericht war, so für Gäste, man will Eindruck machen, war selbstgemachte Paella mit allem drum und dran, mit Kaninchen und Tintenfisch und was da alles reingehört. Das mache ich heute noch ab und an.
Das heißt also, man kann auch dich heute mit einer Paella noch beeindrucken.
Durchaus, jederzeit, ja.
Du hast auch ein Buch geschrieben, 111 Mal lecker essen in Köln. Du kommst aus Köln.
Ich komme und lebe aus Köln, ja, genau.
Dann gib doch mal einen Tipp für alle, die entweder in Köln sind oder mal nach Köln wollen, was so eine gute Adresse ist.
Also, das ist natürlich mal die Frage, auf welchem Niveau man das machen möchte.
Na, schon so, dass sich das auch ein vielleicht auch ein junger Menschenstudent noch leisten kann.
Okay, dann nehmen wir doch einfach Kölns beste Burger. Das ist eindeutig und ich denke, da sind sich sehr, sehr viele Menschen einig. Die fette Kuh auf der Bonner Straße, die, sagen wir so, der Trend dazu, Hand- und Custom-Made-Burger zu machen, ist ja nicht zu übersehen. Ich glaube, auch in Berlin tut sich da so einiges von dem, was ich so lese. In Köln gibt es einen Laden, der sozusagen der Vater der Bewegung ist. Der nennt sich Beef Brothers auf der Aachener Straße. Das waren die ersten, die so richtig mit Liebe und handgemachten Patties und allem drum und dran Burger gemacht haben. Es gab viele, viele Läden, die danach gekommen sind, von denen einer ganz besonders bemerkenswert ist, das ist die Fette Kuh. Die haben einfach einen Willen zu, einen Qualitätsdrang, der...
Die Fette Kuh ist auch ein super Name.
Ja, nicht wahr?
Und machst du selber auch Burger?
Selten offen gestanden. Also das ist tatsächlich, das lasse ich dann, also hat Köln genügend Angenehmes im Angebot, als dass man irgendwie sich das selber wolfen und machen sparen kann.
Okay. Bist du hin und wieder in Berlin oder sagen wir mal so, könntest du auch einen Tipp für Berlin abgeben, wo man eine gute Adresse hat, wo man essen gehen kann?
Wirklich fundiert, also ich kenne natürlich so die üblichen Verdächtigen, also was man sozusagen auch sonst in guten Restaurantführern findet. Was ich aber tatsächlich, worum ich Berlin beneide, machen wir es mal so rum, ist darum, dass man in Berlin Banh Mi, vietnamesische Baguettes, essen kann.
Das habe ich noch nie gegessen, was ist das?
Das ist im Prinzip, sagen wir mal so, vietnamesische Küche ist logischerweise asiatisch basiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist Vietnam halt mal lange, lange Zeit französisch besetzt gewesen. Und dadurch hatten sich da einfach so gewisse französische Einflüsse in der Küche niedergeschlagen. Und unter anderem gibt's halt auch ganz, ganz klassisch belegte Baguettes. Da ist irgendwie Hühnchenbrust oder was auch immer mit drauf, aber eben mit einer asiatischen Soße, mit Koriander. Das ist ein ganz schöner, also das ist sozusagen das Crossover in der besten Art, wie man sich vorstellen kann.
Boah, das klingt voll gut. Warum ist mir das, obwohl ich in Berlin wohne, noch nicht über den Weg gelaufen?
Ich habe leider Gottes sozusagen jetzt auf Anhieb den Straßennamen nicht parat, aber google mal nach Coco und nach Banh Mi, also schreibt sich B-A-N-H, neues Wort, M-I, in Berlin, dann wirst du das finden.
Sehr
gut. Das ist
ein Tipp
und der Laden brummt, also das ist wirklich toll.
Ja Mensch, dann habe ich ja jetzt wirklich noch einen Essenstipp abgestaubt, nicht schlecht.
Ja, freut mich. Gern geschehen.
Warum hast du denn überhaupt dieses Buch geschrieben? Hat der Blog nicht mehr ausgereicht?
Ach, na, sagen wir mal so. Also ich habe dieses Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern das habe ich geschrieben mit einem guten Freund von mir, Carsten Henn, der auch Autor ist, der sozusagen tatsächlich irgendwie eher aus der Printwelt kommt, wenn ich so aus der tatsächlich eher aus der Online-Welt komme. Und wir haben halt einfach so ein bisschen zusammengeschmissen. Carsten ist sehr, sehr gut orientiert, was so die Spitzengastronomie betrifft. Also er kennt halt so die ganzen Sterneläden. Ist nicht so, dass ich da auch nie drin wäre, aber er ist da wirklich sehr, sehr up-to-date und sehr, sehr orientiert. Und ich bin aber eben halt auch interessiert von meiner Grundhaltung, eben nicht nur Sterne und nicht nur 17 Gänge mit 400 verschiedenen Weinen, sondern ich mag es gerne ab und an auch ganz einfach, eben halt einen Burger. Oder ich bin auch genauso gut interessiert daran, wo gibt es die besten Reibekuchen von Köln. Und dann haben wir halt sozusagen einfach unsere beiden Lieben oder unsere beiden Kompetenzen zusammengeschmissen und so ist dieses Buch entstanden.
Okay. Thorsten, damit kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde, damit wir nochmal so ein bisschen mehr über dich erfahren, okay?
Okay, ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Das Blog, natürlich.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter, Facebook, Google Plus in der Reihenfolge.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook, Twitter und Google Plus Accounts hast du zusammengenommen?
Ach, Moment, 1, 2, 3, 4, 5.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest später?
Es ist wahnsinnig oft so, dass ich unmittelbar nach dem Posten unglaublich unzufrieden bin, das alles für untalentiert, langweilig, redundant und was auch immer halte und dann Jahre später darüber stolpern und denke, ach, so schlecht ist es eigentlich gar nicht.
Also vor allen Dingen hast du dann auch gut durchgehalten dafür, dass du so unzufrieden bist mit dem Bloggen. Nicht schlecht.
Ja, das Blog ist jetzt sozusagen im 5. Jahr.
Was ist dann, welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst? So.
Die ist leer. Also ich fange mit einem leeren Startfenster an, tatsächlich.
Was ist das nächste Blog oder Podcast oder was auch immer, was wir nächste Woche hier vorstellen sollen?
Also ich habe einen Tipp, den ich wirklich sehr schätze, den ich sehr mag. Man muss dazu wissen, ich habe mal ursprünglich Fotografie studiert. Von daher habe ich ein großes, großes Interesse an Fotos. Und Tumblr, wo mein eigenes Blog ist, ist ja klassischerweise so ein Ding, wo auch sehr viele Medien gesammelt werden, wo es irgendwie ganz viele GIFs gibt, ganz viele Fotos und so weiter. Und mein Tipp wäre Laolao. Das ist ein deutsches Blog, was Fotos zum Thema Essen postet, in einer Form und von einer Ästhetik, die ich sie ziemlich toll finde.
Okay. Und angenommen, die können jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht oder wollen nicht oder so, gibt es noch einen zweiten Vorschlag?
Der zweite Vorschlag ist Schematze. Ein Freund von mir, der einen WordPress-Blog betreibt, das sozusagen aus der heutigen Perspektive, wenn man heute Foodblogs anguckt, auf den ersten Blick recht freudlos wirkt. Also sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr neutral. Das aber dafür inhaltlich eine Tiefe hat und Informationen bietet, wie ich sie ziemlich einzig finde. Da ist jemand, der hat einfach Freude an Essen, der hat Freude daran, Dinge auf den Grund zu gehen und vor allen Dingen hat er Freude daran, das mit anderen Menschen zu teilen.
Also das war auf jeden Fall, wenn du jetzt beim Radio wärst, ein richtig gutes Teasing, da hätte dir der Chef für auf die Schulter geklopft. Das hat auf jeden Fall schon sehr viel Lust gemacht, darauf den mal an den Hörer zu bekommen.
Danke.
Sehr gut. Thorsten, gibt es noch eine Frage, die ich vielleicht vergessen habe zu stellen?
Offen gestanden, nein, ich glaube nicht. Also ich sage, in einer Stunde werde ich ein halbes Dutzend Ideen haben, was man noch alles hätte sagen können, aber dann ist das halt vorbei und zu spät.
Dann war das für den Moment ein rundes Interview. Thorsten, ich danke dir sehr.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut.
Danke gleichfalls.
Ciao. Ciao. Nothing. Even the Wisst ihr eigentlich, was die Band von Clouseau mit der Blumen Group gemeinsam hat? Die spielen beide wiederum zusammen in einer Band, also einzelne Leute davon. Also von der Clouseau Band und der Blumen Group, so gibt es so ein paar Leute, die haben sich zusammengefunden und haben die Band Fins gegründet und die machen Musik zusammen. Eben habt ihr sie gehört mit Out of Sight und ihr könnt noch mehr von denen hören und zwar morgen um 18 Uhr. Dann ist nämlich wieder Zeit für Unsigned, die Show für Bands ohne Plattenvertrag mit Christoph Schrag. Da werden, morgen ist der Christoph gar nicht da. Morgen ist Golo Schmied da und dann werden auch Fins zu Gast sein und er hat sich noch mehr Leute eingeladen. St. George ist noch eine Band aus Dresden, die wird auch da sein und da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge tolle neue Musik zu entdecken. Und damit ist Trackback auch schon wieder am Ende angekommen und auch ich habe euch noch was zu erzählen zur nächsten Woche, denn in der nächsten Woche werde nicht ich hier hinter dem Mikrofon stehen, sondern zum ersten Mal Jonte Weiland, der gibt hier sein Debüt bei Trackback, also seid da ganz gespannt drauf und seid nett zum Jonte. Ich verabschiede mich damit also mit einer allerletzten Netzmusik, Departure, Electro heißt das, Departure ja auch sehr passend sozusagen für meinen Abflug für heute Abend, kommt von Compassion, wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio, macht's gut.
About 3 days and 200,000 miles into the flight. Mission Control did miss the significance of a cryptic message from the astronauts.
And any idea where the informant is with respect to us?
Ein Podcast von fritz.de.